Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und ich muss ja sagen, ich treffe nicht jeden Tag jemanden, der Gründer eines weltweit tätigen Unternehmens ist. Und umso mehr freue ich mich, dass sich Domagoj Dolinczek dazu bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen und sich von mir zu interviewen zu lassen. Domagoj ist Gründer von Planradar und ist ein äußerst sympathischer und sehr nahbarer junger Kerl, weil er hat nämlich in seinem jungen Alter schon ziemlich viel erreicht. Innerhalb von 9 Jahren hat er es geschafft, ein weltweit tätiges Unternehmen in der Baubranche aufzubauen und das ist schon eine Leistung von 0 auf 100 und genau darüber möchte ich im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Domagoj sprechen. Ja, wie ging denn das? Wie ist denn das hergegangen? Wie waren denn die Anfänge? Wie ist er denn auf die Idee gekommen? Was hat er denn gemacht, dass er dann wirklich zu diesem Punkt gekommen ist? Und wo geht die Reise bei Planradar noch hin? Was ist die Vision? Wo soll das alles enden? Das besprechen wir alles im ersten Teil. Und im zweiten Teil habe ich mir gedacht, da schnappe ich mir doch einen absoluten Branchenkenner, der sich seit 9 Jahren in der Digitalisierung intensiv bewegt und dieses Thema wie kein zweiter kennt und anscheinend auch einen Draht dazu hat. Und deswegen besprechen wir im zweiten Thema dann, was denn bei der Digitalisierung in unserer Branche besser laufen könnte. Bleib auf jeden Fall dran und höre dir die faszinierende Geschichte von Planradar da an. Viel Spaß dabei! Es gibt nur wenige Startups in Österreich in der Baubranche, die so einen kometenhaften Aufstieg, so einen rasanten Aufstieg hingelegt haben wie Planradar. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig spannend, mal zu hören, und zwar aus erster Hand zu hören, wie dieser Aufstieg, wie diese Entwicklung sich vollzogen hat. Und Domagoj Dolinczek hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Das ist der Gründer von Planradar. Und wir werden uns in diesem Podcast-Interview genau darüber unterhalten. Wie kam es dazu? Wie hat er die Idee gehabt? Wie ging die Entwicklung vonstatten? Wie hat er auch die weniger ertragreiche Zeit erlebt und durchlebt? Und wie läuft es jetzt? Wo will er hin? Im zweiten Teil des Interviews spreche ich dann mit Domagoj über die Digitalisierung in der Baubranche. Wir werfen einen Blick auf die Digitalisierung, eines der wichtigsten Themen derzeit, eines der präsentesten Themen, weil sich natürlich der Domagoj seit Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ja, ich habe es gerade gesagt, Domagoj Dolinczek ist Gründer von Planradar. Er hat 2013 im Dezember hat er gegründet und war vorher 5 Jahre bei ATP-Ingenieure und hat an der HTL Pinkerfeld seine Ausbildung absolviert. Domagoj, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir miteinander plaudern können, dass wir darüber sprechen können, wie sich Planradar entwickelt hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke für die Einladung, Stefan.
Sehr, sehr gerne. Domagoj, lass uns gleich beginnen. Du hast ja wirklich nach ein paar Jahren Berufserfahrung ziemlich schnell gegründet und hast die Idee gehabt, Planradar zu gründen. Wie kam es dazu? Also wie kamst du überhaupt auf die Idee? Und wie hat sich die Überzeugung entwickelt, dass das auch was werden kann, dass das Sinn machen kann?
Mhm. Ja, also wie du schon eingangs erwähnt hast, ich habe viel Zeit auf Baustellen verbracht als Fachbauleiter. Ich habe zuvor aber viel Zeit natürlich auch damit verbracht, technische Gebäudeausrüstung zu planen. Dadurch, dass ich in einem integralen Ingenieursbüro weiß ich, wie die Dinge bei dem Baugeschehen zusammenspielen zwischen den einzelnen Gewerken und wie die interdisziplinären Abhandlungen hier passieren. Und meine Kernaufgabe war es, auf der Baustelle Mängel aufzuzeichnen. Das war dazu mal vor 10 Jahren oder schon länger sehr mühsam, zeitaufwendig, fehleranfällig, indem man mit Papierplänen, aber heutzutage machen das auch viele Firmen noch so, indem man mit Papierplänen draußen herumgeht ein Stift nimmt, einkreist, wo die Anmerkung ist, sei es ein Mangel, Behinderungsanzeige oder sonstige Notizen. Und das diktiert man in ein Diktiergerät, macht ein Foto dazu und dann werden alle Informationen in Excel-Listen abgebildet und per E-Mail verschickt. Das ist natürlich ein fehleranfälliger Prozess und mühsamer Prozess und vor allem ungenau, der dann zu Streitigkeiten führt, zu viel mehr Aufwänden wie Telefonaten, weil eben nicht die vollständige Information jedem vorliegt und sogar nicht in Echtzeit, weil sobald man die Dinge in die Excel-Listen eintragt, hat sich der Status draußen auf der Baustelle längst schon verändert. Daraufhin sind eben zahlreiche Streitigkeiten herausgekommen, Zahlungsverzüge. Und wenn man drei Leute gefragt hat, was jetzt der Status ist, hat man drei unterschiedliche Antworten bekommen. Und die Wirklichkeit war draußen auf der Baustelle, die gestimmt hat. Und ja, das war sehr zermürbend im Endeffekt. Und da sind die ersten Smartphones auf den Markt gekommen. Und da habe ich gesagt, naja, warum nicht die Pläne als digitaler, in digitaler Form als PDF beispielsweise reinspielen, direkt am ausgewählten Bereich den Vermerk zu machen mit Frist und Zuständigkeit der richtigen Gewerke. Und der bekommt es, die Nachricht in Echtzeit, sieht es aufpoppen auf sein Tablet oder Smartphone und jeder ist up to date. Und die Rückantwort kann eben in gleicher Form passieren. Und da habe ich mir Leute gesucht natürlich, die das umsetzen können. Hab brillante Co-Founder gefunden, eben den Clemens, den Konstantin, die zunächst das Produkt entwickelt haben und dann nach zwei, drei Jahren eben der Sandra und der Ibrahim dazugekommen sind, die eben dann mit uns gemeinsam auch zusätzlich noch Power reingebracht haben von der finanziellen Seite, beziehungsweise mit ihnen gemeinsam haben wir dann Investment aufgestellt, um die Internationalisierung voranzutreiben. Und ja, das ist uns bis heute sehr gut gelungen.
Das heißt, der Grundgedanke war ein Mängelmanagement-Tool, oder? Das war, hast ein Problem auf der Baustelle erkannt, hey, das läuft überhaupt nicht rund zu der damaligen Zeit, das geht viel, viel besser. Und hast das aufgegriffen und hast versucht, eben diese Problemstellung zu verbessern und eine Idee dafür zu entwickeln. Jetzt hast du eh schon sehr, sehr viel gesagt. Ich glaube, den meisten meiner Hörer ist Planradar grundsätzlich ein Begriff. Und es ist der Grundgedanke, ein Mängelmanagement-Tool. Magst du nur ganz, ganz kurz umreißen, was es damals war, ja, Grundgedanke, Mängelmanagement-Tool und wo es sich mittlerweile hin entwickelt hat, was ihr alles abdeckt? Ganz kurz umreißen.
Genau, ja. Also das Ziel war eben, eine cloudbasierte Lösung zu machen und die es heute eben noch in dieser Form ist. Das heißt, weg von diesen damaligen Installationen mit CD, Software auf dem PC und so weiter, sondern eine dynamische Lösung, die jederzeit, zu jeder Zeit überall verfügbar ist. Und mit dem Mängelmanagement haben wir angefangen als Funktion, als Feature und haben das Ganze Richtung Produkte erweitert, so dass man in nächster Folge die Möglichkeit gehabt hat, sich generisch, das heißt in einer Art Baukastensystem, sein Formular zusammenzubauen, aber auch den Bericht in einer Art Baukastensystem, der auf Knopfdruck automatisch rauskommt, wo viele Ingenieure oft Tage brauchen und etliche Stunden schafft es unsere Lösung in ein paar Sekunden. Das heißt, man bekommt rechtssichere Dokumentation auf der einen Seite als Output und als Input sehr einfach und strukturierte Eingabe von Hunderten von Leuten auf der Baustelle. Und unser System verarbeitet das Ganze zu einer strukturierten Darstellung und zeigt auf, wo die Problemherde sind und wie der Fortschritt eben bei der Errichtung, bei der Erledigung der einzelnen Aufgaben ist. Und jetzt entwickeln wir uns noch eine Stufe weiter, dadurch, dass wir global tätig sind. Wir haben gemerkt, in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten gibt es hier und da Eigenheiten auf die einzelnen Kunden Fokus und Wert legen. Zum Beispiel in England haben wir sehr starken Fokus auf Sicherheit auf Baustellen. Oder in den USA ist eine ganzheitliche Lösung gefragt. Und so weiter. Also verschiedene Länder haben ihre Fokusstellungen. Dadurch, dass wir Planradar so generisch gemacht haben, kann sich jedes Land, jeder Bezirk oder wie auch immer die Landesstrukturen definiert sind, auf die Gegebenheiten, auf die Gesetze, auf die lokalen Gesetze anpassen. Und jetzt gehen wir eben in die Richtung, noch als Add-on, nicht nur, dass wir diese Dokumentation per Excellence geführt haben, sondern auch Richtung einem Dokumentenmanagement-Plattform, die natürlich auch integriert werden kann ins bestehende IT-System eines Unternehmens. Und das war eben alles auf Anfrage unserer Kunden, diese enormen Datenmengen beziehungsweise Dokumente und Planversionierungen war ein großer Wunsch unserer Kunden, dass wir uns auch dahingehend entwickeln. Und da kommt jetzt in ein paar Wochen diese Version raus. Und auf der anderen Seite, das heißt, wir sind dann auch im Planungsprozess drinnen, in der Ausführung, und dann gehen wir auch in den Betrieb hinein, wo beispielsweise mit QR-Codes oder NFC-Chips de facto Objekte erkannt werden und da zu dem Objekt automatisch das Formular aufpoppt, was zum Beispiel eine Erwartungserfüllung notwendig ist. Also nehmen wir als Beispiel einen Feuerlöscher her, der gewartet werden muss. Man nähert sich hin mit dem Smartphone und sofort poppt das zugehörige Formular auf. Man sieht sofort die Dokumente angehängt, was geprüft werden muss, wie es geprüft werden muss. Und nach Abschluss dieser Prüfung wird in einem Endlosprotokoll sozusagen festgehalten, wer es geprüft hat und mit exakten Zeitstempel. Und somit können wir Behörden, also ein Eigentümer kann Behörden rein mitnehmen in die Plattform, extern beauftragte Unternehmen, aber auch interne Mitarbeiter. Und das ist der Weg, wo wir sagen, uns ist wichtig, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes abzudecken, eine Infrastrukturmaßnahme. Nur dann macht es Sinn, die gesamte Industrie in der Immobilien- und Bauindustrie zu verändern.
Macht absolut Sinn. Also begonnen in der Bauausführung bei den Mängeln. Dann sind Kundenwünsche gekommen. Ihr seid gerade im Planungsprozess dabei und Zukunft wird werden, dass man den kompletten Lifecycle abbildet. Macht absolut Sinn. Jetzt sind ihr ja wahrscheinlich, oder vielleicht doch, vielleicht müsst ihr jetzt auch sagen, ja klar war das so, aber ich denke nicht. Jetzt sind ja nicht von Anfang an die Kunden die Bude eingerannt. Das heißt, du wirst ja nicht gleich mit 800 Leuten gestartet sein und gesagt haben, ich bin weltweit tätig, sondern das hat sich ja durchaus auch entwickelt. Wir haben schon mal geplaudert über das Thema vor glaube ich, ein, zwei Jahren oder so. Und da hast du gesagt, ja, das war jetzt nicht die angenehmste Zeit. Da haben wir schon wirklich auch Entbehrungen erlebt. Ja, magst du vielleicht auch mal diese Zeit aufgreifen, dass die Hörer auch sehen, ja, okay, da gibt es schon immer bei so einem Unternehmen auch eine Phase, wo man buddeln muss natürlich, aber wo man auch nicht weiß vielleicht, wie es weitergeht und Entbehrungen hat. Wie war die Anfangsphase?
Ja also wir waren Feuer und Flamme, wir waren uns sicher im gesamten Team, dass das, was wir machen, funktionieren kann. Und von der technischen Seite kann man so ziemlich alles machen. Das Wesentliche ist, dass man laufend finanzielle Mittel dazu hat, beziehungsweise auch dann diese finanziellen Mittel durch Kundeneinnahmen aufgestockt werden und auch die Akzeptanz des Produktes am Markt draußen findet. Und für das waren ja große Anstrengungen notwendig. Wir haben uns ja damals so selbst finanziert, im Endeffekt nennt man das Bootstrapping. Das heißt, mit einigen Förderungen natürlich auch unterstützend. Aber das meiste, was wir investiert haben, ist unsere Zeit und ein wenig privates Kapital. Und das war eben die Herausforderung, wo findet man seine Kunden? Und es war für mich naheliegend, dass ich meinen Kreis anzapfe, sozusagen, seitens der Bauunternehmer, ausführenden Unternehmen etc. Und das hat geholfen, weil ich im Endeffekt bereits schon mit der Idee zu den Firmen hinausgegangen bin und habe gesagt, wie viel wärt ihr bereit für das Produkt, wenn es es gibt, zu zahlen? Und da haben wir so im Endeffekt eine mündliche Zusage von ca. 20.000 Euro schon bereits im Vorhinein gehabt. Natürlich ohne Garantie, aber die Leute und die Firmen haben ihr Versprechen gehalten und so sind wir nach einem halben Jahr bereits schon zum Umsetzen gekommen. Und das war eben der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, Opala, das tut sich was, wir haben da großes Interesse geweckt. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann diese Balance dauernd zu halten, zusätzliche Leute an Bord zu holen, habe ich genug Cash dafür, beziehungsweise wie entwickle ich das Produkt weiter, ohne viele Funktionen, zusätzliche unnötige Funktionen, so dass ich den Fokus behalte auf meine Zielgruppe, wo man am einfachsten eben die Leute anspricht und am einfachsten Umsätze generiert. Und es war dauernd dieser Balanceakt, diese 4, 5 Bälle in der Luft zu halten. Es war natürlich auch eine Zeit, wo dieses Venture Capital nicht so in aller Munde war. Man hat nicht so einfach Geld bekommen. Man musste sich zuerst beweisen, dass das funktioniert, das Produkt. Dann waren natürlich die Leute bereit, Geld herzugeben. Und wir haben es geschafft, uns da durchzukämpfen, haben bewiesen, dass es funktioniert. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es klar war, man investiert so und so viele Euros und bekommt so und so viele Euros dann wieder raus, dass das Ganze Richtung selbsttragendes System gehen könnte, haben wir uns entschieden, an die Investoren heranzutreten und haben erfolgreich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und dann die folgende drauf, eben für die Internationalisierung, zunächst einmal 2 Standorte in Kroatien und in UK und dann eben 11 weitere in Europa und jetzt im Endeffekt die letzte Finanzierungsrunde mit 60 Millionen haben wir global an allen Kontinenten Standorte gegründet.
Das heißt, du bist quasi wirklich nur mit einer Idee an potenzielle Kunden herangetreten und hast gesagt, hey, schau, ich habe festgestellt, das ist ein Megatopfen, das funktioniert nicht, ich möchte das revolutionieren, ich möchte das anders machen, wie wäre das für euch? Und du hast dann tatsächlich einige gefunden, die gesagt haben, ja, passt, und so hat sich das alles entwickelt.
Genau.
Mega spannend. Und die Balance, die ist natürlich, glaube ich, auch für einen Außenstehenden naheliegend, dass man genau diese Balance finden muss. Und anscheinend ist euch das ja gut gelungen, ja. Weil sonst wärt ihr nicht an dieser Position. Ich spreche von ihr. Du hast da vorher bei der Vorstellung von Unternehmen bereits mehrere Namen genannt. Du hast dann den dazu geholt und am Anfang ziemliches Glück gehabt. Wie hast du denn die passenden Partner gefunden? Weil ich glaube, das ist allein aus deinem, wie du gesprochen hast, schon rausgekommen, ohne dem wäre es nie gegangen. Und wie hast du da die passenden Partner gefunden? Und vor allem auch, wie warst du dir sicher oder wie sicher warst du dir, dass das die richtigen sind? Hast du da auf dein Bauchgefühl gehört oder wie ist das entstanden?
Also ich war ja im Endeffekt, habe mich natürlich vorher, bevor ich diese Idee angegangen bin, natürlich über die Gründung auch informiert, wie man das angeht, wie man strukturiert, wie man Firmen aufbaut und so weiter. Und es war immer sozusagen dieser Tenor, ein gutes Team natürlich und dass man sich aufeinander verlassen kann, jeder seine Profession beherrscht. Und dem bin ich gefolgt und zum Glück habe ich eben das Team so zusammengestellt, wie es eben heute ist, dass wir wirklich auf unterschiedlichen Kontinenten manchmal gleichzeitig vertreten sind und trotzdem rennt die Sache. Das ist eben das Wesentliche. Ich habe zum Beispiel den Sandro und den Ibrahim über einen guten Freund getroffen, der es gesagt hat, schau dir die Jungs an, die können gut mit Zahlen, die können gut Strukturen bauen. Und ich habe das Wichtigste ist, mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, weil die meisten neigen dazu, ihre Ideen zu bunkern und es für sich zu behalten, macht überhaupt keinen Sinn. Das Beste kommt raus, wenn man mit vielen Leuten spricht und jeder ist am Ende des Tages für sein eigenes Wirken interessiert. Und wenn man eine starke Vorstellung hat, wie die Sache irgendwann einmal in der Zukunft in 10, 20 Jahren ausschauen soll und kann, dann kann das in Wirklichkeit keiner kopieren. Aber das ist eine andere Sache. Wesentlich ist eben zu wissen, wo man hin will und genau diese Positionen abzudecken, erfahren, welche Stärken das man selber hat und welche Ergänzungen das man benötigt und so eben sich informiert, wer ist am Markt, wer passt zu einem. Und natürlich habe ich da auch unterschiedliche Leute kennengelernt und eben mit dem Clemens, mit dem Konstantin gestartet und parallel auch natürlich dann mit dem Sandro und mit dem Ibrahim gemeinsam die Sache nach vorne gebracht.
Das heißt, du hast relativ schnell das Team zusammengestellt und das ist natürlich größer geworden und die sind auch alle noch dabei.
Ja. Also ja, wir, vor 10 Jahren haben wir uns alle so synchronisiert und dann nach und nach bis heute sind wir zusammen, ja.
Sehr, sehr cool. Und da für Menschen, die ein bisschen was fürs Unternehmertum übrig haben, waren da jetzt ganz, ganz viele Learnings mit dabei. Danke dafür. Also ich habe da jetzt in dem, was du gesagt hast, ganz viel für mich auch mitgenommen. Ja, ja, spannend. Es geht nie alleine, hast du gesagt. Das ist absolut richtig. Und nachdem ihr ja auch wirklich jetzt sehr stark expandiert seid, du hast vorher diese zweite Finanzierungsrunde angesprochen. Das heißt, ihr habt euch jetzt in vielen Ländern, auch in mehreren Kontinenten relativ breit aufgestellt. Das heißt, in wie vielen Ländern, in wie vielen Kontinenten seid ihr jetzt tätig? Wie habt ihr den Sprung in vom Dachraum, sage ich mal, wo die Bauwelt ja relativ gleich funktioniert, relativ ähnlich funktioniert, in auch die anderen Länder geschafft, wo andere Regularien sind, wo andere Gesetze gelten, etc. pp. Wie ist dir das gelungen und welche Hürden habt ihr da auch überwinden müssen in dieser, ja, in dieser Entwicklung, in dieser Erweiterungsphase?
Also die Expansion an sich war für uns relativ logisch, weil wir haben gesagt, wir wollen eine globale Lösung machen. Für alle Bauleiter, für alle baubefindlichen Leute auf dieser Erde. Und deswegen haben wir mal auf Englisch und Deutsch als Sprachen gestartet. Und das hat uns auch gut beflügelt, weil die ersten Kunden waren nicht in unserem Bereich, sondern in Australien war der erste und der zweite aus ein Hotelier aus UK. Also ein Architekturbüro in Australien und ein Hotelier, der Facility Management gemacht hat. Und dann nach und nach sind die Firmen hier in Österreich dazugekommen. Und das war ganz simpel, dass die Leute ihre Kreditkarte angegeben haben, gekauft. Ich war nicht mit denen in Austausch. Da haben wir sich gedacht, ole, 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 wir haben den Jackpot. Aber so einfach war es natürlich nicht. Man muss heutzutage leider noch immer Angebote schreiben, aufwendig verhandeln und. Also diese Hürden muss man heutzutage noch immer nehmen, aber so ist es einmal. Man kann ja nicht alles auf einmal umwerfen. Und da haben wir schon gesehen, wir werden international erfolgreich, finden auch internationalen guten Zuspruch. Und ich war durch meine Tätigkeit in der Planungswelt auch sehr stark in Kroatien unterwegs. Große Shoppingcenter dort errichtet und so weiter. Und da habe ich natürlich meine Netzwerke genutzt und bereits auch vor der Expansionsphase ein paar Kunden gewinnen können, wo die Sache ganz logisch war für uns. Machen wir dort einen Standort, ist auch ein ganz anderes Land im Osten, wo anders gearbeitet wird, mehr mit Handschlag und auf mündlicher Basis. Und schauen wir, ob wir diesen Bereich strukturieren können und standardisieren. Und das Zweite war unsere große Vision Richtung Amerika, ist ein Riesenmarkt. Da können wir die Linie von England aus dort schaffen, weil die Kulturen ähnlich sind. Das haben wir bewiesen, dass wir das gut aufbauen können. Und da haben wir das Vertrauen weiterer Investoren natürlich dadurch gewinnen können, dass wir gesagt haben, wir schaffen auch, dass wir die ganzen europäischen Marktniederlassungen machen. Und das ist uns auch geglückt. Also die Vorhaben bis jetzt, die wir uns auf den Plan geschrieben haben, haben wir erfüllt.
Sehr geil. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war ja durchaus schon von Beginn an auch die Idee, nicht das Ganze im Dachraum enden zu lassen, sondern du hast wirklich schon die Vision gehabt, damals schon gleich zu Beginn die Vision gehabt, hey, das muss eine weltweite Geschichte werden, das muss ganz was Großes werden.
Genau.
Ja, und da bestätigt sich wieder mal, was viele, viele erfolgreiche Menschen sagen, die Vision ist es, und du hast es ja selbst vorher gesagt, du musst eine klare Vorstellung von dem haben, wo du in 10, 20 Jahren sein möchtest, und dann ziehst du das auch an, ja.
Genau.
Und ja, ganz, ganz spannend. Und ich habe gerade angesprochen, wo du in 10 Jahren stehen möchtest. Letzte Frage für diesen ersten Teil. Wo geht die Reise hin, Domagoj? Wo stehen wir in 10 Jahren? Oder wir? Wo stehst du? Wo steht ihr als Planradar in 10 Jahren?
Ja, also im Endeffekt ist es jetzt einmal uns gut gelungen, wie gesagt, dass wir in den USA einen Standort haben, in Dubai und aus Wien aus, wo wir Europa abwickeln, eben aus USA ganz Amerika und aus Dubai aus eben den asiatischen Raum und GCC. Und da gilt es eben, das, was wir hier in Wien, in Österreich, im deutschsprachigen Raum geleistet haben, ebenso in voller Power in diese Länder zu übertragen. Das ist das eine von der Wachstumsseite und von der Produktseite, dass wir eben tatsächlich diesen für die Dokumentation und Kommunikation in allen Phasen eben vom Planen bis zum Betrieb stark abdecken mit sämtlichen notwendigen Funktionen, aber mit dem Fokus immer auf Einfachheit, weil das gibt uns den Erfolg. Also da haben wir es geschafft, diese komplexen Abwicklungen im Hintergrund nicht sichtbar zu machen für den User und lediglich die einfache Oberfläche zu präsentieren. Und da entscheiden sich sehr viele, 90% unserer Kunden, die bei uns kommen, sagen, die Einfachheit macht es aus. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und da sparen wir eben mit diesem Zugang jedem Ingenieur 7 Stunden die Woche. Und das ist ein enormer Effizienzgewinn.
Das ist natürlich ein Verkaufsargument, das leuchtet relativ schnell ein. Das ist einfach, und das wird auch sehr eindrucksvoll beim potenziellen Kunden ankommen. Du hast jetzt eine wunderbare Überleitung auf den zweiten Teil des Interviews gemacht, weil diese Einfachheit von Planradar, ich glaube, das wird noch Thema werden im zweiten Teil, wenn wir uns über die Digitalisierung unterhalten, weil du beschäftigst dich jetzt nunmehr seit 9, 10 Jahren intensiv mit dem Thema. Also ich glaube, wir, und damit meine ich die ganze Baubranche, können da noch sehr, sehr viel lernen, was in deinem Kopf drinnen steckt. Und genau darum geht es im zweiten Teil. Jetzt möchte ich mich erst einmal für diesen ersten Teil, für diese wahnsinnig spannende und beeindruckende Erfolgsgeschichte bedanken. Wirklich, ich habe einen großen Respekt vor dem, was du und was dein Team geleistet habt, weil das muss man erst einmal schaffen. Man muss erst einmal ein international tätiges Unternehmen aus dem Nichts, aus dem Boden herausstampfen. Und dafür habe ich großen Respekt, Domagoj. Ich danke dir vielmals. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil. Vielen, vielen Dank dabei.
Dankeschön.
Unvorstellbar, eine Idee, eine Vision, ein gutes Team und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ne, vielleicht auch noch etwas Glück. Du siehst, alles ist möglich, immer und jederzeit. Für Domagoj, für dich, für mich und für jeden. Also bleib optimistisch. Herzlichst, dein Stefan Hofer-Finger.